Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich.
Fachlich und dennoch unterhaltsam. Motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen. Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber.
Hallo und willkommen. In unserem heutigen Podcast werde ich unterstützt von Gesa Hildebrand. Ihr kennt Gesa bereits aus einigen vorherigen Folgen. Wir sind zusammen im Rahmen von FAM Friesland tätig in unterschiedlichen Kontexten des aktivierenden Arbeitens. Als Gast haben wir dieses Mal Ines Pohlkamp eingeladen. Sie ist promovierte Sozialwissenschaftlerin, Sozialpädagogin, Kriminologin, Geschlechterpädagogin, Supervisorin und Social Justice Trainerin. Ihre Themengebiete sind insbesondere Sexualität und Heteronormativitätskritik, Geschlechterpädagogik, diversitätssensible Didaktik, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, intersektionale Jugend- und Erwachsenenbildung. Anlass unseres Austausches war ein Fachtag im November diesen Jahres, den Ines Pohlkamp für unseren Dachverband zum Thema Gender und Diversität in der Familienhilfe durchgeführt hat. Die Idee, einen Fachtag zu dieser Thematik durchzuführen, gründete sich unter anderem darin, dass wir gerade auch in unserer familienaktivierenden Praxis zunehmend dieser Themenstellung begegnen. Dies bildet sich unter anderem auch in unseren Fachberatungen ab, im überregionalen Austausch und in unseren Evaluationen. Und daraus leitet sich sowohl ein Bedarf und auch die Notwendigkeit ab, sich erweiternden Zugängen und Anforderungen dieses Themas zu öffnen. Mit Ines Pohlkamp konnten wir eine Referentin gewinnen, für die Respekt und Intersektionalität zwei Paradigmen ihrer Angebote sind. Für sie bedeutet intersektionales Lernen, Lehren, Begleiten, Begegnung, Analysieren und die Reflexion der diskriminierenden Machtstrukturen. Respekt steht für sie für die Anerkennung und Wertschätzung von Heterogenität und Diversität. Die Vermittlung von Wissen, die Entwicklung von Handlungsperspektiven und die Auseinandersetzungen um professionelle berufliche Haltung und Selbstwirksamkeit stehen im Mittelpunkt ihres Wirkens. Ihre Prämisse des Respekts auch als für die Anerkennung und Wertschätzung von Heteronormität und Diversität bietet Schnittpunkte zu den Leitlinien des FAM. Der fachliche Input von Ines und der von ihr geleitete kollegiale Austausch war für die Teilnehmenden bereichernd, sowohl im Hinblick auf die Reflexion eigenen Verhaltens als auch ergänzend in Bezug auf die Erweiterung beruflicher Handlungsoptionen. Lisa und ich haben uns im Anschluss mit Ines zusammengefunden, um gemeinsam den Fachtag zu betrachten und zu reflektieren. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
Wer fragt euch an? Ich mache jetzt mal so ein bisschen, ich frage euch mal. Wer fragt euch an? Also wo geht ihr hin? Bundesweit?
Genau, wir haben, Rüdiger sagte das schon, wir sind ja hybrid unterwegs. Wir machen zum einen Familienhilfe in Form von Clearings, Einstiegsphasen und vorstationäre Klärungsphasen. Die gehen in der Regel immer 4 Wochen. Und da haben wir Fragestellungen aller Couleur aus dem Jugendhilfebereich, wo entweder das Jugendamt eben eine Fragestellung hat oder Familien selber auch eine Fragestellung haben oder wo eben geklärt werden muss, wo der Lebensmittelpunkt von Kindern sein kann. Das ist der eine Teil.
Wir bieten dann auch Empfehlungen an und sehr spezifisch, aber auch differenziert Entwicklungsprotokolle und Risiken und Ressourcen auflisten.
Gleichzeitig ist jede Diagnostik immer auch Intervention. Wenn ich nach bestimmten Dingen frage, kommen in der Regel auch bestimmte Verhaltensänderungen auch in der Regel zutage. Fragestellungen bewegen sich von bis, also da ist um alle Fragen von Kindesschutz, Kindeswohl, Erziehungsfähigkeit, psychisch kranke Eltern und ja eben unter anderem halt auch Diversitätsthemen sind auch bei uns. Und weiterer Auftraggeber ist zum Beispiel auch Schulung von Lehrkräften, schwierige Gespräche führen mit Eltern. Ja. Kindergärten haben wir sehr viel, Fachberatung in Kitas, Elternabende in Kitas, Fachvorträge, Medienkonsum bei Kleinkindern zum Beispiel.
Im Moment dabei, dass die FAM-Materialien, also wir haben ja Werkbücher auch, die ins Türkische zu übersetzen. Und wenn unsere Methode auch Sprache ist, dann haben wir mit Menschen zu tun, die häufig das Jugendhilfesystem nicht verstehen. Und auch das, was wir an Arbeitsblättern haben als Sprache, das ist in Deutsch. Und die haben aber einen anderen kulturellen Hintergrund und verstehen mitunter auch nicht, was wir damit bezwecken wollen. Und wenn wir manchmal Arbeitsmaterialien haben, dann bieten wir die auch Eltern an als Hausaufgabe, dass die auch nicht nur immer angeleitet werden, sondern auch selber was tun müssen. Und dann braucht das aber, dass sie dafür ein Verständnis haben. Also müssen die auch Erklärungen dafür haben, was damit gemeint ist, was damit bezweckt ist und das in einer Sprache, die auch deren ist.
Das heißt, euer Ziel ist aber dann nicht nur Türkisch, sondern auch eine allgemeine Mehrsprachigkeit?
Ja, eine Fachkraft für die Übersetzungsleistungen zu nehmen, die aus der Kultur kommt. Sozusagen die FAM kann und aber auch letztlich die Kultur.
Sprache letztendlich kann.
Ja. Also auch das, was wir an Zwischentext da haben, an Subtext, dass ich das auch transportieren kann. Und das ist schon ein großes Brett.
Und das bräuchte natürlich für viele andere Sprachen auch. Letztendlich, also da habt ihr ja euch einiges vorgenommen.
Ja.
Ja, es geht ja auch ein bisschen um den Ansatz, wenn wir uns jetzt zum Beispiel im therapeutischen Bereich bewegen. Das ist ja natürlich auch immer ein Teil von FAM, dass wir auch familientherapeutische Elemente haben, dass ja auch Therapie im Grunde genommen möglich ist, ohne selber um das Problem zu wissen. Und das würde natürlich in Form eines übersetzten Arbeitsblattes ja gehen. Also innere Prozesse und innere Bilder bei jemandem anzuregen, ohne das Problem genau zu benennen oder ohne die einzelnen Fragestellungen im Klein-Klein, sondern es einfach auf der Ebene des Klienten zu belassen.
Ah, das verstehe ich nicht als Externe. Nee. Erklär mal. Wie kann das gehen?
Naja, ich könnte ja zum Beispiel mein Arbeitsblatt in meiner Sprache haben und der andere hätte sein Arbeitsblatt in seiner Sprache und da würde dann zum Beispiel stehen, wenn Sie über Ihr Problem nachdenken, wie lange ist das Problem denn schon? Und das wäre dann auf der Landkarte des Klienten, der könnte ja selber darüber nachdenken, wie lange er das Problem schon hat.
Aber er benennt auch das Problem.
Ja, aber das müsste er ja nur auf seiner inneren Landkarte machen. Also es braucht ja gar nicht unbedingt mein Zutun dafür, es braucht nur die Frage. Und der Prozess findet dann auf der Landkarte eben des Klienten, dass er über sein Problem nachdenkt, ohne mir davon direkt berichten zu müssen. Ja. Dann könnte ich darüber nachfragen, wenn Sie darüber nachdenken, wie lange Ihr Problem denn schon da ist, gab es dann auch mal Phasen, wo das Problem nicht da war? Dann könnte der Klient darüber nachdenken, ach, wann war es denn nicht? Die nächste weiterführende Frage könnte dann sein, was war denn anders zu der Zeit, als das Problem weniger da war? Und das könnte man dann alles tun, ohne dass ich überhaupt irgendwas darüber weiß. Ich brauche nur die Frage reingeben und der Klient kann das für sich innerlich quasi in seinen Bildern ja dann für sich beantworten. Natürlich bräuchte es dann für Auswertungsgespräche wieder vielleicht auch eine Dolmetscherleistung, aber man könnte viele Prozesse auf der Landkarte des Klienten machen, ohne dass man eben permanent selber immer nachjustiert oder genau nachfragt oder die Probleme noch weiter vertieft. Also es geht ja nur um die Fragestellung. Und dann diesen Bereich eben auf der Landkarte oder eben bei den inneren Bildern des Klienten zu belassen.
Also wir arbeiten mitunter in FAM auch daran an Glaubenssätzen oder an Regeln. Was habt ihr eigentlich für ein Regelsystem? Das können Eltern auch zu Hause selber ausarbeiten, mit ihren Kindern mal fragen, welche Regeln wir haben sozusagen unsere Alltagsgestaltung. Was sind wichtige Parameter? Da brauche ich es mich nicht für. Wenn ich ein Arbeitsblatt habe und muss das erstmal übersetzen, dann geht ganz viel verloren. Wenn die wissen, ah ja, das hat die Idee, die wollen einfach mal wissen, wie wir unseren Tag gestalten. Hausaufgabe, besprecht das mal mit euren Kindern, brauche nicht bei sein.
Ja, ich meine, da wird es natürlich auch interessant, wenn ihr so nach Botschaften, sag ich mal, fragt, zu fragen, welche Botschaften werfen wir auch wann über Bord. Und da ist natürlich auch eine hohe Sensibilität an eurer Frage. Da ist Sprache natürlich ein wichtiges Mittel.
Und ich finde das faszinierend, das reizt mich, dem nachzugehen. Und es ist unglaublich komplex. Also wie auch das Thema hier heute, Diversität und Gender und Familienhilfe, habe ich am Anfang gedacht, ja, mache ich mal eben. Nee. Also allein die Arbeitsmaterialien auszusuchen für eine entsprechende Kultur, welche Arbeitsblätter gehen und welche gehen schon mal nicht.
Aber was habt ihr denn da für Prämissen? Was geht denn nicht? Also es ist ja interessant. Ich frage jetzt mal so ein bisschen meines Wissens, weil das ist ja auch vielleicht für die interessant, die euch zuhören. Ne? Was geht denn nicht beispielsweise? Also wo würdest du sagen, es gibt Grenzen? Ja, wenn du, ich will Diversität reinbringen, so ein Arbeitsbereich. Mhm.
Das könnte ich jetzt so per se erstmal gar nicht sagen. Aber wir haben ja, sagen wir mal, zwei Methodenbücher, sind jeweils 180 Methoden drin. Mhm. Ne? Und dann war beispielsweise jetzt diese türkische Kollegin und hat die rausgesucht, die vielleicht in ihrer Arbeit sich als passend bewährt haben. Also eher nicht zu gucken, was geht nicht, sondern was hat sich bewährt. Also auch da nach dem zu gucken. Also was hat dazu beigetragen, dass Prozesse angeregt wurden.
Aus ihrer eigenen persönlichen Erfahrung heraus.
Aus ihrer Erfahrung mit der Arbeit. Also eher immer nach dem Teil auch zu gucken, was hat denn schon gut funktioniert. Mhm. Nicht die Schere im Kopf zu haben, ah, das geht nicht. Sondern dann auszuprobieren, okay, und wenn ich dann feststelle, dieses Arbeitsblatt, das war aber, oder ne, diese Methode oder diese Intervention war nicht die passende. Dafür habe ich ja die FAM-Beratung. Da wird ja auch immer nachgefragt, an welchem Ziel habe ich mit welcher Methode gearbeitet? Konnte die Familie eine Transferleistung erbringen? Und wenn das sich nicht darstellt, dann kann ich das beiseite tun.
Und arbeitet ihr vor allem, ich frage einfach so weiter, arbeitet ihr vor allem mit Blättern und Sprache oder arbeitet ihr auch mit anderen? Weil ihr habt ja das
Modell.
Systemische auch drin.
Wir sind Modell auch.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wenn wir mit Sprache nicht weiterkommen und wir brauchen vielleicht eher was Bildhaftes, dann kann man auch gut mal eine Familienaufstellung machen oder auch zum Beispiel mit Bodenankern arbeite ich gerne, dass ich einfach das Problem vielleicht einfach mal in Form eines Blatt Papiers auf den Fußboden lege und wir uns dann quasi im Raum bewegen zum Problem hin, zur Lösung hin, vom Problem weg. Auch in Konstellationen, also Skulpturarbeit, das sind schon auch Sachen aus der systemischen Therapie, die wir da auch benutzen.
Modell ist zum Beispiel eine Gesprächsgestaltung. Ich lasse den anderen ausreden. Ganz simpel. Wir fallen nicht ins Wort. Unser Leitsatz, wir gehen freundlich miteinander um. Das ist das Erste. Wir gehen freundlich miteinander um. Wir haben eine Haltung, wir kommen pünktlich. Pünktlich heißt, wir haben Termin um 18 Uhr und wir kommen um 18 Uhr. Wir kommen nicht um 17.55 Uhr, weil das eine Familie vielleicht schon unter Druck setzt. Die wollen hier Kontrolle machen. Und wir kommen nicht um 18.05 Uhr, weil das deren Lebenszeit ist und die wir zu akzeptieren haben. Da können wir Modell sein. Zu sagen, was heißt denn Verlässlichkeit? Was heißt denn Stabilität? Da kann ich Modell sein.
Aber könnte ja auch Modell sein, das wäre jetzt kritische Nachfrage, könnte ja auch Modell sein in Bezug auf Diversität und wo sind auch die Grenzen?
Das können wir nicht, aber wir können Fragen beantworten. Oder den Fragen Raum geben.
Ich finde das ja gut. Die Idee ist ja super mit so einem Modell. Und ich bin auch ein Vorbild, auch in einem Kontaktenvorbild. Aber da nochmal so eine kritische Reflexion zu machen, wo muss FAM, ich sag, Konzept sich auch entwickeln, aus eurem, was ihr jetzt so heute gehört habt, würde mich interessieren. Mhm. Also, ne, weil ich, wenn ich jetzt aus meiner Sicht mal was nehme, wir sind ja immer nur begrenzt Modell. Ja? Wenn ich alle meine Parameter hier jetzt aufrufe, die ich mitbringe, bin ich nur begrenzt Modell für einen anderen Parameter. Aber das wäre interessant. Was könnt ihr damit anfangen?
Ich komme gleich nochmal auf die Frage zurück, was wir damit anfangen können. Das andere, Modell. Wir sind Modell und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir Modell sind. Im Positiven wie im Negativen. Also sich darüber bewusst zu sein, was das für eine machtvolle Position auch ist und sich dem auch bewusst zu sein. Alles, was ich hier tue, was ich da anbiete, was ich als Person mache, hat eine Wirkung bei denen.
Und jetzt nochmal für Diversität, weil das ist ja dann ein bestimmter Punkt. Ne? Ihr bringt ja dann auch, oder wir bringen alle immer in unseren professionellen Kontakten das mit. Findet das schon einen starken Widerhall oder würdet ihr sagen, nee, da müssen wir doch nochmal dran, weil die eine oder andere Sache, jetzt wie sie mit Mehrsprachigkeit ihr gesagt habt, jetzt gehen wir mal auf Richtung geschlechtliche sexuelle Vielfalt, da wollen wir uns vielleicht entwickeln.
Also ich glaube, wir befinden uns da in einem großen Spannungsfeld, weil wir in relativ kurzer Zeit ja Einschätzungen vornehmen müssen. Bei uns ist es jetzt nochmal insbesondere, weil wir ja nur Diagnostik machen, so dass wir ja innerhalb von kürzester Zeit eine schnelle Einschätzung der Lebenssituation und der Bedarfe der Familie machen müssen. Das hat, glaube ich, also es steht nicht nur im Widerspruch, aber es hat natürlich, es birgt immer die Gefahr, dass man natürlich zu schnell sich ein Bild macht. Und natürlich haben wir unsere Bilder, und wenn ich in einer Migrantenfamilie bin, dann spule ich natürlich auch meine eigenen Erfahrungswerte und das, was ich irgendwie vielleicht gelernt oder wie ich auch immer sozialisiert bin, und auch meine eigenen Vorurteile, die vielleicht auch irgendwie noch aktiv sind.
Das heißt, du sprichst aus einer Weißdeutschen.
Ja, genau. Und das ist ja genau der Punkt, den wir heute besprochen haben. Ich aus meiner privilegierten Situation mit dem Bildungsstand, den ich habe, mit dem, ich sag mal, mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, gehe ja in eine Familie und gebe ja aus meiner Perspektive eine Sicht ab. Und das birgt natürlich immer die Gefahr, dass bei mir auch Bilder arbeiten, die aber gar nicht die Bilder der Familie sind. Und das immer abzugleichen, das hat natürlich einen unheimlich hohen selbstreflexiven Anteil, dass wir immer wieder auch gucken müssen, okay, was war das jetzt? Also wie bin ich jetzt auf den Trichter gekommen? Habe ich vielleicht auch zu schnell mir ein Bild gemacht, was eigentlich mehr von eigenen Bildern geprägt war, als das von der Familie, und dann aber auch immer wieder den Schritt zurückzugehen, also dafür zu sagen, so, okay, was ist hier passiert, welchem Bild bin ich jetzt gefolgt, bin ich jetzt noch bei der Familie oder bin ich auch bei einem eigenen Bild? Das ist ja immer der Teil von Fachberatung, wo wir ja regelmäßig nachjustieren. Mhm. Und das bedeutet, dass man immer in den kritischen Prozess mit der eigenen Person gehen muss, weil wir haben ja immer auch eine Wirkung als Person, wenn wir dort im Raum sind. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie wir auf Familien gucken, wir verfolgen ja das Prinzip auf Augenhöhe, dass wir einfach sagen, die Familien sind Experten ihrer Lebenswelt. Wir gehen als Fragende hinein und schauen uns die Familie weitestgehend eben auch aus dieser Sicht an und müssen dann eben unter Kinderschutzthemen danach entscheiden. Manchmal kommt das dann halt auch zu Widersprüchen, weil Dinge, die vielleicht im kulturellen Kontext oder vielleicht auch im geschlechterspezifischen für diese Familie vollkommen normal sind, sind dann aber eben in diesem System, was wir ja wiederum aus unserer Sicht, mit dem wir da drauf blicken, passt es dann nicht. Und ja, dann müssen wir immer einmal nachjustieren und gucken. Und dann aber ist für uns ja immer, ich sag mal, Gesetz und das, was das Jugendamt fordert, dann erstmal die Grundlage.
Und die Kollegen, die FAM arbeiten, die müssen sehr hochgradig reflektiert sein und reflektionswillig auch sein. Das war von, beziehungsweise eine Frage, ja, dann weiß ich ja auch gar nicht, ne? Also wenn denn beim Erstgespräch ist eine Mutter und dann sitze ich da, dann komme ich in der Familie, sitzen da zwei Mütter. Was soll ich denn da machen? Dann wäre meine Antwort in der Beratung immer, wen könntest du denn fragen? Das ist die Standardantwort. Wen musst du denn fragen? Doch nicht mich, sondern frag doch die Familie. Wie hätten sie es denn gerne? Und wir müssen bei aller Begegnung mit Diversität immer so achtsam sein, dass wir das begreifen wollen. Was ist halt dieser Umgang mit Fremdheit? Wie ich will den verstehen. Und dafür frage ich nach. Und was wir erleben ist, dass Familien das nicht kennen, dass sich jemand für sie interessiert. Die sollen funktionieren.
Ihr seid natürlich auch in einer besonderen Situation in diesen, ich sag mal, Mehrfach- oder Tiefenkrisen, wenn den Fachbegriff nicht, den ihr nutzt. Das ist natürlich nochmal eine besondere Situation. Das ist natürlich aber auch eine Sensibilität. Was darf ich fragen und was darf ich nicht? Das hat jetzt auch keinen, also wenn ich jetzt mal Diversitätssensibilität fasse, ist es eben genau das Reflektieren. Ist es jetzt wichtig, dass ich dazu was weiß und das System versteht oder nicht? Oder frage ich aus reinem Interesse? Und das ist in einen schmaler Grad, sagen. Also Diversitätssensibilität bedeutet dann ja wirklich auch ein gutes Gespür zu haben für das, was dort stattfindet, um genau den möglicherweise die Klärung an den richtigen Stellen.
Aber das ist immer die Aufforderung, auch wenn wir Fachleute ausbilden, mutig zu sein und trotzdem sensibel zu sein. Und natürlich, also ich frage anders als Gesa, ganz sicher. Und Familien, mit denen wir zu tun haben in diesen Krisensituationen, die erleben das ganz, ganz, ganz häufig als positiv, weil wir sofort beim Punkt sind. Und die sich erkannt fühlen.
Ja, ich will jetzt mal diversitätssensible Perspektive, kann es aber natürlich ganz schnell sein, ich sag mal das Thema Geschlecht, geschlechtliche Vielfalt, dass da wirklich auch ein hohen Grad an Neugierde letztendlich drin ist.
Ja.
Was machst du denn? Wie viele OPs willst du denn? Welche Hormone willst du denn nehmen? Und viele natürlich davon berichten, dass genau das auch ein grenzverletzendes Verhalten ist. Und das sagen natürlich auch bestimmte Communities mit anderen Fragen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Kunst.
Wir können das nicht auflösen vollkommen.
Nee, wir können es nicht auflösen.
Aber wir können immer wieder auf das Thema zurückgehen, weswegen sind wir denn in der Familie. Nicht, weil ich neugierig bin, sondern weil es um das Thema Elternschaft geht, um Entwicklungsbegleitung. Ist die Entwicklungsbegleitung für dieses Kind, um das es geht, angemessen oder nicht? Das ist unser Fokus. Und dann kann ich diese Sensibilitäten auch anders platzieren. Das ist so mein Ding. Und dann kann ich ganz
Aber das ist wichtig. Das ist wichtig zu überlegen, warum und wieso nicht. Weil das ist ja manchmal dann ist ein intimes Verhältnis geschaffen worden. Ne? Ich bin Begleitung, ich kenne es aus anderen Texten. Und dann denke ich, okay.
Und dann kann ich ganz deutlich sagen, und in Deutschland werden keine Kinder geschlagen. Punkt. Ist mir scheißegal, was du für eine Kultur hast. Die will ich verstehen. Aber das darüber müssen wir uns nicht drüber unterhalten. So, dieser Punkt beispielsweise, wenn es Kindesschutzgeschichten gibt.
Also wenn wir ein Identitätsthema haben, und das ist es ja eben häufig, wenn wir jetzt zum Beispiel in der geschlechtlichen Orientierung oder wie wir auch immer es nennen, sind das ja schon Fragestellungen, wo wir heute von Outcoming sind oder was bin ich eigentlich? Dass wir dann eben gucken müssen, ist die Frage, orientiert die sich noch am Auftrag? Mhm. Weil dann ist es eine Frage, die gestellt werden muss. Mhm. Zu sagen, brauchst du eventuell für die Entwicklung deiner Geschlechtsrollenidentität Unterstützung? Brauchen wir noch weitere Beratung hier? Oder es hat damit nichts zu tun, dann würde ich es auch nicht fragen. Mhm. Und Fragen rein aus Interesse müsste man natürlich auch als diese kennzeichnen. Bei uns bekommen ja Familien auch immer die Möglichkeit zu sagen, sie müssen darauf auch nicht antworten. Oder wenn ich jetzt diese Frage stelle und die Frage passt ihnen nicht, dann melden sie es zurück. Also es gibt Fragen, auf die brauche ich eine Antwort. Und es gibt aber auch Fragen, die können auch offen gelassen werden. Und gleichzeitig gilt es aber ja auch, andersrum. Und das sensible Fragen wird ja immer gekennzeichnet, dass ich dann auch immer schon darauf hinweise und sage, ich stelle jetzt eine Frage, die könnte mitunter schwierig werden. Wollen Sie gefragt werden? Und meistens kommt ja dann ja, weil dann ist es ja schon ein bisschen interessant. Also natürlich auch die Technik so zu vorzubereiten, dass Familien auch antworten wollen, auch wenn es eine schwierige Frage ist, das so ein bisschen vorzubereiten und dann zu sagen, so gut. Und wenn Ihnen die Frage nicht gefällt, dann können wir sie auch nochmal umformulieren. Also da auch über die Art zu fragen, im Austausch zu bleiben. Und ich glaube, das ist ja irgendwie, Kommunikation ist ja das A und O. Jetzt sind wir ja in so einem Bereich, sag mal, wenn wir dann wieder deutschsprachige Familien haben, die auch mit Fragetechniken auch gut zurechtkommen. Aber dann haben wir ja wieder, wo wir da beim Thema Diversität sind, Familien brauchen, manche brauchen leichte Sprache, dann geht es gar nicht, dann müssen wir das alles wieder runterbrechen. Oder im Migrationsbereich müssen wir wieder anders fragen. Und dann, ja. Dann
aber gibt es dann finanzielle Mittel für DolmetscherInnen?
Schwierig.
Schwierig. Eine meiner Lieblingsfragen ist ja beispielsweise, darf ich mal eine respektlose Frage stellen?
Und dann, wenn ich sage ja?
Dann habe ich ja die Erlaubnis. Und das sage ich denen auch. Sie haben mir jetzt die Erlaubnis gegeben. Ja, bilde ich das so aus, dass sie auch neugierig werden, dass ich die Frage dann auch stelle. Wenn die sagen nein, ist das für mich gegessen. Frage ich auch nicht weiter. Das erleben die auch, dass sozusagen Grenzen auch akzeptiert werden. Das kennen die ganz häufig auch nicht. Aber ich frage, Mensch, oh, da jetzt kommt mir da gerade so eine komische Frage, kann ich die auch mal, die ist aber ein bisschen respektlos, wollen wir uns da mal, ne? Und dann erzähle ich und erzähle ich und erzähle ich. Ja, die wollten doch mal was fragen. Ja, und dann ist es aufgelöst. Die Sensibilität, die ist natürlich immer zu berücksichtigen.
Aber zum Beispiel, ich würde so eine Fragetechnik nicht anwenden. Aber ich arbeite, wie gesagt, an der Frontech, arbeite dann im Kontext von Supervision und Coaching. Das würde ich nicht machen. Ich würde die Grenzen wahren halten, im Dissens. Ich weiß, wie das, kann mir vorstellen, funktioniert, aber da würde ich sagen, nee, das gäbe es bei mir nicht. Das würde ich nicht, da würde ich nicht zu einladen. Auch nicht für die Erfahrung, der Outcome, auch das leuchtet mir ein, dass eine Grenzerfahrung dann auch, also im Sinne von, ich akzeptiere die Grenze, dass da auch eine gute Erfahrung wird. Da würde ich sagen, da hätte ich von der Haltung her eine andere. Da würde ich auch sehr, da wäre ich vorsichtiger und viel distanzierter auch. Anderes Setting, weil ihr geht ja auch in die Familie rein, aber ich finde das nochmal interessant.
Wir haben ganz wenig Zeit.
Ja.
Wir haben ganz wenig Zeit auch für Prozessentwicklung. Und die Familie hat ein Anrecht darauf auf ein Ergebnis, weil denen haben unter Umständen die Angst, dass ihnen die Kinder weggenommen werden. In dem Kontext muss man vielleicht auch ganz schnell zum Punkt kommen. Und das ist ein anderes Tempo. Wenn ich therapeutisch gearbeitet habe mit den Familien, ein halbes Jahr da war, da war das vollkommen anders. Da würde ich so eine Frage auch nicht stellen. Und Gisa hat das ja vorhin gesagt, wir sind ganz klar auftragsbezogen. Uns interessiert nicht, wie das sonst ist. Das ist ganz interessant, wenn wir Kollegen ausgebildet haben und die haben dann am Anfang, oh, jetzt haben wir ja die Methode gelernt und die Methode gelernt und alle haben vielleicht schon mal Genogramm gemacht und dann kommen die das erste Mal in der Beratung mit so einem riesen Genogramm und fünf Generationen. Hallo? Drei Generationen. Mehr brauchen wir für die Mustererkennung nicht. Aber sich da auch zu reduzieren. Was ist denn nötig, was ich an Informationen brauche, um die Frage zu beantworten?
Ah, dann würde mich orientieren, weil die sind ja dann wirklich sehr schämen. Also das muss ja ein sehr klares Muster sein. Könnt ihr noch mal zwei, drei Sätze zu sagen? Wie sieht das aus? Weil das, ne, ihr habt dann quasi, okay, drei Generationen und was erkennt ihr dann?
Genau, es geht ja einmal um Musterwiederholung. Also zum Beispiel, wenn wir in Familien unterwegs sind, wo sehr, sehr viele Kinder sind, dann zieht sich das häufig zum Beispiel auch über mehrere Generationen. Dass Frauen zum Beispiel immer wieder Beziehungen absichern durch neue Kinder, dass sie dann von einem Partner zum anderen gehen und die Muster sich immer wiederholen und immer mehr Kinder in diese Familie kommen. Und das passiert halt häufig schon in den Vorgenerationen. Und diese Frauen haben eben gelernt in ihrer Herkunftsbiografie, dass ein Kind zu einer Partnerschaft zum Beispiel dazu gehört. Das ist dann etwas, was man ja durchaus lohnt, mal anzusprechen, damit Frauen auch einen Ausstieg kriegen aus schädigenden, mit immer mehr Elend durch mehr Kinder. Und das wäre zum Beispiel was man gut bearbeiten kann. Und womit ich zum Beispiel auch schon Erfolge hatte, dass Frauen dann wirklich nach dem 8. Kind dann auch gesagt haben, ja, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn ich mich sterilisieren lasse, damit mir das nicht nochmal passiert und ich jetzt für diese Kinder sorgen kann, die da sind in der Familie. Das wäre so ein Muster zum Beispiel, mit dem wir auch doch auch öfter zu tun haben. Ja. Dann Gewaltspiralen zu durchbrechen, ja, weil einfach Gewalt schon immer in der Familie war und einfach gar nicht erkannt wurde.
Sucht, Aufträge, die weitergegeben werden über Namensgebung und. Da gibt es schon Parameter, wo man das ein bisschen daraus ablesen kann. Nicht immer, aber schon so. Und je schneller wir Muster erkennen, desto schneller sind wir auch bei den Themen.
Abgabemuster auch, dass Kinder auch abgegeben werden. Also dass zum Beispiel auch in Vorgenerationen einfach Kinder immer wieder in die Obhut des Jugendamtes übergeben wurden und dass das dann auch wiederholt passiert. Also dass dann auch Eltern schon kommen und sagen, ich möchte das Kind eigentlich gar nicht mehr haben.
Meine Frage wäre, wie passt da das Thema nochmal, Diversität und Sensibilität? Es bedarf ja Zeit und Vorsicht. Widerspricht das nicht quasi genau dem, was euer Auftrag auch ist? Also, wenn ich das jetzt so höre, ne? Weil das ist ja wirklich, ich habe schon verstanden, dass ihr sehr viel auf Reflexionsräume und Besprechungen und so setzt. Aber widerspricht das nicht eigentlich diesem schnellen und auch dieser Musterdurchbrechung dort?
Jein.
Ja.
Also jein. Also ich würde sagen jein, weil es kommt natürlich darauf an, dass wir, wenn wir sensible Themen anpieksen, damit dann auch sensibel sind, dass wir auch rausfiltern, was gehört in so einen Bericht und was gehört da nicht rein. Das ist natürlich auch, also nicht alles, was gesprochen wird, wird auch verschriftlicht, weil es immer um die Fragestellung geht, die im Raum steht. Und nur die muss beantwortet werden. Und ja, wenn eben geschlechtsidentitäres Thema nicht Teil der Hilfe ist, dann kann das vielleicht besprochen werden, wenn der Klient ein Anliegen hat, darüber zu sprechen oder es irgendwie zum Thema gemacht wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass das im Bericht landet. Also nur dann, wenn es wirklich einen Effekt hat, auch für die Arbeit. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich einen Fall gehabt, da war das nicht Teil der Hilfe, aber es war Teil des Problems der Klientin. Und dann haben wir da durchaus drüber gesprochen und wir haben da auch ausgewogen drüber gesprochen und wir haben auch geguckt, was sind denn vielleicht auch Möglichkeiten der Familie, was kann man da machen und wie kann man damit umgehen. Aber diese Gespräche waren gar nicht Teil der Fragestellung, also sind sie quasi im Berichtswesen nicht aufgetaucht und haben dafür auch keine Relevanz. Also das ist ja immer die Möglichkeit, die wir auch haben, wenn der Klient selber ein Anliegen hat, das durchaus anbringen zu können, aber es bleibt dann eben halt in diesem vertraulichen Bereich.
Und dann gibt es ein sehr umfängliches Ressourcen- und Risikoprofil, was sich dann aber auch an dem orientiert, was wissenschaftlich evaluiert ist. Und ein Anforderungsprofil für nachfolgende Hilfen. Das wird nicht immer umgesetzt. Aber die Familie hat die Chance, das auch einzufordern, zu sagen, hier, das ist aber jetzt mein Bedarf. Und das Jugendamt hat darüber die Möglichkeit, auch nachfolgende Hilfen auch passgenau einzusetzen. Variabilität auch aufzeigt. Und nicht, da muss eine Hilfe rein, ja, das nützt keinem.
Und kann ich was mit anderen?
Das war nun der erste Teil unserer gemeinsamen Betrachtung. Unser Gast Ines Pohlkamp hat ja den Fokus insbesondere darauf gelenkt, zu erfahren, wie familienaktivierendes Arbeiten die Thematik Gender und Diversität in ihrem Kontext einbindet. Uns hat das ganz viel Spaß gemacht und wir konnten einige Anregungen aufgreifen. Dementsprechend möchten wir euch neugierig auf die Fortsetzung unseres Austausches machen.
So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rüdiger Pieper.